trotzdem, ich glaube, der Ton kommt gleich noch da. So, ich habe mich erstmal gefragt, was eigentlich Begeisterung ist. Und das Erste, was mir eingefallen ist, Begeisterung. Beim Fußballspiel, es wird ein Tor geschossen, die Fans, die springen auf und jubeln. Das ist Begeisterung, oder? Ganz sicher, ganz bestimmt. Oder auch, wenn man das so sieht, auf Wahlkämpfen, die Politiker, die beliebten Politiker, und die ganzen Fans sind gekommen, um sie zu hören, und sie jubeln bei jeder Aussage, die der Politiker trifft, so knackige Aussagen, wir, ja, Deutschland first, oder, ihr kennt das ja, und dann fangen die Anhänger an zu jubeln. So, ich habe mich gefragt, ist das die einzige Form von Begeisterung? Und wenn wir sagen, Jesus begeistert, und ich uns so angucke, dann würde ich sagen, das ist keine Begeisterung. Aber die Frage ist, das die einzige Art von Begeisterung? Was mir dabei aufgefallen ist, als ich mich damit beschäftigt habe, Begeisterung ist, muss nicht unbedingt so sein. Es kann auch anders sein. Es kann auch stiller sein. Was ganz wichtig dabei ist, das muss das Herz berühren. Das, was Daniel hier vorgelesen hat, das kann man vom Kopf her kann ich das alles verstehen. Und sagen, ja, Gnade ist ewig. Aber davon bin ich nicht begeistert, wenn ich davon nicht betroffen bin, wenn ich das nicht im Herzen fassen kann, dann bin ich nicht davon begeistert. Es muss das Herz sein. Muss innerlich bewegt sein. So, wir können von Jesus hören, wir können ganz viel von Jesus wissen, aber wenn wir nicht ergreifen, wenn wir ihm nicht begegnen, wenn wir nicht uns bewusst werden, was er für uns getan hat, wenn wir das nicht fassen können im Herzen, dann werden wir nicht begeistert sein. So, und ich möchte von Jesus begeistert sein. Ich habe zwei Zitate gefunden, die mir richtig gut gefallen haben. Eines von Professor Gerald Hüther. Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Ich fand's cool.
Ja, das stimmt.
Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Weißt du, wenn du Angst hast vor Alzheimer, dann such dir was, wovon du begeistert bist. Ich rate dir, von dir nicht begeistert zu sein. Das ist die beste Medizin gegen Alzheimer. Noch was anderes. Nichts Großes ist je ohne Begeisterung geschaffen worden. Und auch das ist sehr wahr von Ralph Waldo Emerson. Nichts Großes ist ohne Begeisterung geschaffen. Du musst begeistert sein von etwas, um etwas Großes zu schaffen, um Hindernisse, um alles, was dich stoppt, zu überwinden. Ohne Begeisterung willst du das nicht tun. Willst du das an die Seite legen und sagen, dann machst du das auch nicht. Begeisterung brauchst du, oder? Wir sind doch unterwegs, etwas Großes zu bauen, oder? Das Reich Gottes ist groß und da sind wir dran. Und ja, es gibt überall immer wieder Hindernisse, aber mit Begeisterung, wenn wir von Jesus begeistert sind, wenn Jesus uns begeistert, dann geht es voran und dann werden wir das schaffen. Dann werden wir was Großes schaffen. Okay. Alles das auf mich eingeschaltet?
Ah! Es lach an mir, Entschuldigung. Es lach an mir. Ja. Wenn es mehr nicht braucht, um begeistert zu sein, wie schön. Am Anfang meines Glaubenslebens war ich von Jesus begeistert. Ich wusste nicht viel von ihm. So das, was ich in der Kirche mitgekriegt habe, Konfirmandenunterricht und so weiter. Was mich begeistert hat, dass ich seine Liebe gespürt habe. Das hat mich begeistert. Nicht, was er alles getan hat. Das habe ich nicht begriffen. Ich weiß noch, bei meiner ersten Jugendfreizeit im Jugendkreis, da haben mir die Mädchen einen Kranz aus Wiesenblumen ins Haar drapiert. Es war lange her. Jetzt geht das nicht mehr so. Und dann sind wir so geschmückt, ja, laut singend, ich weiß noch, Oh Happy Day oder so, nee, was haben wir gesungen? I have a joy, genau, I have a joy. Laut singend, ein paar Kilometer zu Fuß zur Kirche gegangen, zum Gottesdienst, sonntags. Die Leute, die haben alle geguckt, was ist denn das für ein Trupp? Und dann haben wir uns da in den Gottesdienst gesetzt, ich mit meinen Blumen im Haar. Ich war einfach von Jesus begeistert. Verstehst du? Und die haben bestimmt gedacht, was haben die denn für ein Rad ab? Ja? Denke ich bei manchen Fußballfans manchmal auch, aber. Das ist 43 Jahre her. Und inzwischen habe ich ganz viel dazugelernt aus der Bibel. Ich habe viel Theologie gelernt, wie sich was verhält und wie, um das Ganze zu verstehen. Ich habe Jesus besser kennengelernt. Weil es reicht nicht, die Bibel zu lesen. Ich muss auch Jesus kennenlernen. Und das geht am besten mit ihm persönlich. Ich finde das interessant, was Petra eben gesagt hat, dass er die Fragen nicht einfach beantwortet, sondern Gegenfragen stellt. Das bringt dann Kommunikation. Da lernt man ihn viel besser kennen und auch sein Herz viel besser kennen. So ist er. Und ich habe im Laufe meines Lebens gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Viele tolle Dinge erlebt, aber auch Enttäuschungen. Und auch schlechte Erfahrungen. Und meine Begeisterung ist eine andere geworden. Ich laufe nicht mehr mit Blumen im Haar rum und singe auch nicht den ganzen Tag I have a joy. Aber meine Begeisterung ist viel tiefer geworden. Ich habe viel mehr begriffen, wie groß und wie tief Jesus eigentlich ist. Viel weiter, als ich bisher begriffen habe. Vorher hatte ich nur so seine Liebe, aber seine Weisheit, wie er mit Dingen umgeht, dass er uns auch mal Enttäuschungen zumutet, all das hatte ich vorher nicht begriffen. Aber als ich das begriffen habe, da ist meine Begeisterung von Jesus viel tiefer geworden. Wenn ich sehe, wie Menschen in Frieden ihre Liebsten, die verstorben sind, loslassen können, weil sie wissen, sie sind bei Jesus. Das begeistert mich. Das ist kein Grund zum Jubeln, weil es ist jemand gestorben. Aber es begeistert mich, wie Jesus Menschen trägt. Wenn ich sehe, wie Jesus jemandem Mut zuspricht, der unter großen Sorgen, großen Belastungen, wenn alles so durcheinander ist und er sich nicht mehr im Griff hat, und wie Jesus dann im Gebet, in der Seelsorge, ihm Mut zuspricht und er wieder auferbaut wird und wieder sich freuen kann, dann bin ich begeistert von Jesus, was er tut. Wie liebevoll er das tut. Wie er jedem Einzelnen so begegnet, wie er es braucht. Dann bin ich begeistert von Jesus. Auch wenn ich dann nicht in dem Moment juble. Weil das ist nicht unbedingt der Moment zum Jubeln, wenn es jemandem schlecht geht. Aber ich bin begeistert von Jesus, was er darin tut. Und wenn Jesus gerade jetzt, wo so viele krank unter uns sind, einen Impuls gibt, der war letzten Sonntag. Wir haben letzten Sonntag Gebetszeit gehabt. Und da hat er einen Impuls gegeben. Der kam nicht von mir, sondern der kam vom Herrn. Das habe ich wirklich gemerkt. Er hat gesagt, ihr sollt keine Krankheit mehr in eurer Mitte zulassen. Und ihr sollt, wenn immer ihr von Krankheit in eurer Mitte hört, sollt ihr geistig dagegen angehen. Und dann haben wir dafür gebetet. Aber es war so eine, ich habe das so gespürt, so eine Gegenwart Gottes. Er hat mir so Mut gemacht. Ich habe lange, lange Zeit immer wieder das relativiert. Ja, Jesus macht auch Heil, aber nicht immer. Und ich habe so Mut gekriegt, dagegen anzugehen. Dass die Krankheit eben nicht in unserer Mitte ist. Er hat mir Mut gemacht, dagegen anzugehen und zu sagen, so, betet dafür. Betet und deswegen haben wir auch das Gebet und Fasten angesetzt, weil wir wollen keine Krankheit mehr in unserer Mitte zulassen. Wir wollen dagegen angehen. Aber das ist Jesus, der das bringt. Wir können das nicht machen, aber Jesus ist es. Und das begeistert mich. Er ermutigt. Er gibt uns die Kraft, das zu tun. Diese Begeisterung an Jesus will ich niemals verlieren. Ich weiß, wenn ich die nicht mehr habe, dann werde ich müde und faul. Vielleicht auch abgeklärt. Ich weiß ja alles. Abgeklärt. Ich lasse nichts mehr an mein Herz ran. Das könnte mich enttäuschen. Ich weiß ja alles. Abgeklärt. Da ist keine Begeisterung mehr dabei. Ich hinterfrage alles und stelle alles in Frage. Aber da ist dann keine Begeisterung mehr dabei. Ich verliere meine Kraft. Wenn ich nicht mehr begeistert bin von Jesus, verliere ich meine Kraft. Im Grunde genommen docke ich ab bei Jesus. Solange ich mit ihm verbunden bin, wird die Kraft auch da sein, wird die Begeisterung da sein. Immer wenn ich mir Jesus vor Augen führe, dann ist die Begeisterung da. Aber wenn ich nur noch auf ihn schaue, noch über ihn rede, nicht mehr mit ihm rede, dann ist die Kraft weg. Dann ist die Würze weg. Wenn keine Begeisterung mehr in mir ist, dann wird das auch keiner sehen, dass ich von Jesus begeistert bin. Jesus spricht in der Bergpredigt von dem Salz, was seine Kraft verliert, was seine Würzkraft verliert. Was machst du mit Salz, was nicht mehr salzt? Genau das sagt Jesus auch. Er schmeißt es weg. Das wird auf den Weg geschmissen und zertreten. Sondern er meint das im Bild auf uns. Wir sind das Salz der Erde, sagt er. Aber wir sind nur Salz, wenn wir ihn in uns haben. Wenn wir begeistert sind von Jesus, dann haben wir auch diese Würzkraft. Dann werden wir auch andere anstecken mit unserer Begeisterung. Das muss, wie gesagt, das muss nicht immer jubeln sein. Aber wenn wir die Tiefe, die Freude an Jesus haben, dann begeistern wir andere damit. Das steckt uns an, das bewegt unser Herz. So, und diese Würze möchte ich nicht verlieren. Ich möchte dich herausfordern, wir haben einiges eben schon mal gehört und das könnt ihr so ein bisschen auch als Anregung nehmen. Ich möchte euch herausfordern, eine kurze, ehrliche Antwort zu geben. Was begeistert oder wovon bist du begeistert, wenn du an Jesus denkst? Was begeistert dich an Jesus? Die Antwort musst du mir nicht jetzt geben. Ich würde die gerne bis nächsten Sonntag haben. Ihr dürft das aufschreiben. Dürft ihr jetzt aufschreiben, dürft ihr nachher aufschreiben, dürft die Woche drüber beten. Und bitte eine Antwort. So wie Heinrich das auch gemacht hat bei den Zeugen. Eines, nicht alles. Und ich würde gerne nächsten Sonntag einige davon vorlesen. Wäre es okay? Wäre schön, wenn ich da nicht nur eine kriege. Vielleicht kriegst du ja gleich auch noch ein paar Impulse dazu. Ich möchte uns Jesus vor Augen führen. Möchte uns daran erinnern, was er getan hat. Und das Beste ist dazu das Wort Gottes. Weil da lesen wir, was Jesus hier auf der Erde getan hat. Und was er immer noch tut. Das bringt uns ihm wieder näher. Matthäus 4, 23 bis 25. Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Botschaft vom Reich Gottes. Und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Bald wurde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte alle Leidenden zu ihm. Menschen, die an den unterschiedlichsten Krankheiten und Beschwerden litten. Auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte. Er heilte sie alle. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa, aus dem Zehn-Städte-Gebiet, aus Jerusalem und aus der ganzen Gegend jenseits des Jordans. So fängt sein Dienst an. Das war der Anfang seines Dienstes. Nicht das Erste, was er getan hat, aber der Anfang seines Dienstes. Er fängt an zu predigen das Evangelium und um zu bestätigen, dass das, was er sagt, wahr ist, dass Gott uns liebt, dass er sich um uns kümmert, dass er uns helfen will, dass er uns nicht einfach so hier in dieser Welt leben lässt, sondern dass er eingreifen will und helfen will, heilt er alle Kranken, die zu ihm kommen. Das ist vorher nicht passiert in dieser Art und Weise. Es wurde schon mal der eine oder andere heil, ja, aber nicht in dieser Art und Weise. Und die Leute sind begeistert von Jesus, weil sie sehen, was er tut, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass sie nicht einfach mit Krankheit alleine gelassen sind, sondern Jesus rührt sie an und macht sie gesund. Total begeistert. Und von überall her hören die Leute das, denn Jesus ist nicht überall zu der Zeit da gewesen, wo die Leute herkommen, sondern es hat sich von Mund zu Mund weitererzählt. Der eine hat es dem anderen, hast du schon gehört, Jesus ist da und da und er heilt die Leute und die Leute ab, sofort dahin. Überall aus der ganzen Gegend, die Leute sind begeistert und sind zu Jesus geströmt. Und er hat sie alle geheilt. Und das geht so weiter. Matthäus 14, 34 bis 36. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Genezareth an. Und als ihn die Leute dort erkannten, verbreitete sich das in der ganzen Gegend. Und schon bald brachten sie alle ihre Kranken zu ihm und baten ihn, er möge sie nur den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden völlig geheilt. Wäre toll, wenn Jesus jetzt auch hier wäre, ne? Wer würde ihn alle berühren wollen? Ja, du hast recht, Elke, er ist hier. Auch wenn wir ihn nicht sehen, er ist hier. Er ist noch genau derselbe wie damals. Ja, wir können sein Gewand nicht berühren, weil er nicht hier ist. Aber wir können darum bitten, dass das, was Jesus getan ist, ist heute noch genauso gültig. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Die Leute hatten den Glauben, weil das Gewand berühren, da haben ihn ganz mit Sicherheit ganz viele berührt und die haben nichts erlebt. Wenn du das Gewand berührst, dann brauchst du den Glauben, da passiert auch was. Das ist Jesus, das ist der Sohn Gottes und da ist Kraft drin und die will ich haben. Und wenn ich ihn nur berühre, dann springt der Funke über. Erstaunliche Wunder sind passiert. Und Jesus hätte sein Leben dieser Aufgabe widmen können. Er hat sich nur auf Israel beschränkt und Israel ist wahrlich nicht sehr groß. Aber sie waren zu Fuß unterwegs. Aber er hat auch nur 3,5 Jahre Zeit gehabt. Er hätte sein ganzes Leben damit verbringen können, die ganzen Kranken in Israel gesund zu machen. Und wenn er damit fertig gewesen wäre, hätte er sich den umliegenden Orten und umliegenden Ländern widmen können. Und er hätte gar nicht mehr viel laufen müssen, die wären alle zu ihm gekommen. Aber das hat er nicht gemacht. Wir lesen auch an manchen Stellen, dass er nicht alle geheilt hat und dass er sich zurückgezogen hat und dass er sich um seine Jünger gekümmert hat. Der hat sich mit 12 Leuten zusammengesetzt, anstatt die 120, die da sind und Heilung wollten, sich um die zu kümmern. Jesus hat einen Fokus gehabt und er sagte, ich will nicht nur für 5 Jahre alle Kranken gesund machen, ich will, dass auch in 2000 Jahren noch die Kranken gesund werden, damit das weitergeht. Und das begeistert mich an Jesus, dass er nicht kurzfristig denkt, sondern auch an uns gedacht hat, die wir noch gar nicht geboren waren. Und darum bildet er 12 Männer aus, die das Ganze weiterführen. Matthäus 10, 5 bis 8. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Meidet die Orte, wo nicht Juden wohnen und geht auch nicht in die Städte der Samaritaner. Das heißt nichts anderes, verzettelt euch nicht, sondern habt den Fokus auf das, was ich euch sage. So, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündigt ihnen, die Herrschaft des Himmels steht bevor. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und was ihr kostenlos bekommen habt, das gebt kostenlos weiter. Die Jünger haben genau das Gleiche erlebt, was Jesus getan hat. Die Kranken sind heil geworden, die Dämonen sind geflohen, Tote sind auferweckt worden und so weiter. Sie haben das Gleiche erlebt, sie haben die Kraft Gottes erlebt. Das wirkte durch sie genauso. Das war der Beginn. Warum hat er diese 12 ausgesucht? Damit die 12 wieder andere lehren und anleiten. Das sollte auch mit den 12 nicht aufhören, sondern es sollte bis heute weitergehen. Und jeder, der an Jesus glaubt, könnt ihr nachlesen, Markus 16, jeder, der an Jesus glaubt, dem folgen diese Zeichen. Wir sind aufgefordert, für Kranke zu beten, damit sie gesund werden. Wir sind aufgefordert, Dämonen auszutreiben. Sie sollen Menschen nicht belasten und niedertreten und kaputt machen. Nein, sie sollen raus. Jesus soll die Herrschaft haben in den Menschen, weil dann geht es den Menschen gut. Wir sollen Tote auferwecken. Also für Kranke heilen ist ja noch, das kann ich mir noch ja vorstellen. Tote auferwecken ist eine ganz andere Geschichte. Da habe ich nur echt Respekt vor. Da brauche ich noch Gnade vom Herrn. Wir haben das schon mal erlebt. Da ist jemand während des Gottesdienstes gestorben. Also ich habe nicht dafür gebetet, aber mein Pastor damals, der ist hingegangen, hat für den gebetet. Und er ist wieder aufgestanden, also wieder erweckt worden. Ja, das passiert. Von Rainer Bonnke gibt es dieses Wunder, der hat nicht mal Hand aufgelegt. Der Tote lag im Keller. Und er hat oben gepredigt. Und er ist wieder auferstanden. Der war richtig gestorben, das war vom Arzt bestätigt. Der war tot. Und er ist wieder auferstanden. Also es, und das war nicht zu Zeiten Jesu, das war heute, in unserer Zeit. Ja, wir gucken gerne auf Wunder und wir freuen uns an Wundern. Aber das Größte, was Jesus getan hat, waren nicht die Wunder. Auch wenn das so am spektakulärsten ausgesehen hat. Auch die Totenauferweckung von Lazarus. Toll, spektakulär. Aber das Größte, was Jesus getan hat, war nicht das. Das Größte war, dass er ans Kreuz gegangen ist. Weil damit hat er nämlich die Grundlage dafür gelegt. Ja, die Kraft Gottes kann auch so heilen. Jesus war noch nicht gestorben, als die ganzen Kranken gesund wurden. Aber damit wir heilen können, musste Jesus ans Kreuz gehen. Er musste die Last, die ganze Krankheit auf sich nehmen. Und man darf sich das bildlich vorstellen. Ich habe vorhin, als ich das Abendmahl genommen habe, habe ich mir vorgestellt, Jesus hing am Kreuz und hat geschrien vor Schmerzen, weil er die Krankheit erlitten hat. Das war nicht einfach nur vom Verstand her. Er hat sie erlitten, durchlitten. Er hat geschrien vor Schmerzen, weil der Krebs an ihm gezerrt hat. Weil der Rücken so wehgetan hat, er hat geschrien vor Schmerzen. Und was immer sonst, die ganzen Belastungen, alles das, was Menschen drückt und belastet und kaputt macht, das hat Jesus am Kreuz getragen. Und er ist dafür gestorben. Er hat es überwunden. Es ist erledigt. Er ist gestorben daran. Aber das ist nicht dabei geblieben. Er ist wieder auferstanden. Er hat es überwunden. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir sagen können, ja, die Krankheit ist auf Jesus gewesen und deswegen lassen wir keine Krankheit in unserer Mitte zu. Jesaja 53, das steht im Alten Testament, aber im Alten Testament steht das am besten beschrieben, was Jesus getan hat am Kreuz. Im Neuen Testament wird nur berichtet, dass er ans Kreuz genagelt worden ist und dass er geschrieben hat, dass er zu seinem Vater geschrien hat, warum hast du mich verlassen? All das steht da drin. Aber was geistlich geschehen ist, das finden wir im Alten Testament, was Jahrhunderte vorher vorausgesagt worden ist. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Er hat ja nicht nur unsere Krankheit getragen, sondern auch unsere Sünde. Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Und jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich. Er machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Das wissen wir eigentlich alles. Aber wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mir das vor Augen führe, dann begeistert mich das. Deswegen habe ich vorhin gesagt, als ich das Abendmahl genommen habe, man kann das Abendmahl so nehmen als Brot und Traubensaft oder ich kann auch sagen, ja, ich nehme den Leib Jesu und das Blut Jesu. Und wenn ich das alles das ist das Symbol dafür, dass Jesus gestorben ist, das weiß ich alles im Kopf. Versteht ihr? Das begeistert mich nicht. Aber wenn ich mir das vor Augen führe, was Jesus da getan hat, was er für mich getan hat, welche Last von mir abgefallen ist, weil ich das Jesus geben durfte, weil er am Kreuz hing, dann begeistert mich das, weil das mein Herz berührt. Das betrifft mich. Das ist nicht einfach nur eine Tatsache, die besteht. Nein, das betrifft mich. Weil er hat mich getragen. Er hat meine Schuld getragen. Er hat meine Schmerzen auf sich genommen. Nicht die Schmerzen aller Welt, sondern meine. Und dann betrifft mich das und das begeistert mich. Und dann erleben wir, dass wir beten für jemanden und er wird nicht gesund. Und dann macht sich Ernüchterung breit. Und der Feind fängt an zu lästern. Und uns jegliche Begeisterung zu rauben. Siehst du, klappt ja doch nicht. Da ist bestimmt noch Sünde im Spiel. Vielleicht will Gott ja auch gar nicht heilen. Wer hat das noch nicht erlebt? Dann würde ich fragen, hast du schon jemals für Kranke gebetet? Ich glaube, wir alle, die wir schon mal für Kranke gebetet haben, haben das schon erlebt. Enttäuschung, das ist das, was ich vorhin meinte, von wegen, ich habe Enttäuschung erlebt, ja. Ich war vollkommen sicher, unsere Freundin Petra würde am Leben bleiben, obwohl sie Krebs hatte und alle Ärzte gesagt haben, das wird nichts mehr. Und ich war vollkommen überzeugt, ich habe gebetet, bin immer wieder hingefahren, habe für sie gebetet und sie ist gestorben. Siehste, klappt ja doch nicht. Vielleicht war ja gedacht, noch irgendwas im Spiel. Der Teufel will uns die Begeisterung, das, was Jesus getan hat, rauben. Und ich kann dir nicht sagen, warum das passiert ist. Glaub nicht, dass ich Jesus nicht gefragt habe, warum ist Petra gestorben? Und ich hab häufig auch Gegenfragen gekriegt, aber nein, ich habe nicht die Antwort. Und die wollte er mir auch, glaube ich, gar nicht geben. Was er wollte ist, kannst du trotzdem begeistert sein und glauben, dass ich es getan habe? Das war für mich die herausragende Frage. Nach einigen Monaten hat er mich gefragt und gesagt, wenn dir das nochmal passiert, wenn ich dir sage, bete für jemanden, der Krebs hat, wo keine Hoffnung mehr besteht, wärst du bereit, das nochmal zu tun? Würdest du bereit sein, da einzutreten und zu beten im Glauben? Das war für mich die herausforderndste Frage. Nicht, ob Petra gestorben ist oder nicht. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Aber ich wusste, Petra ist im Himmel. Petra war gläubig. Das war kein Problem. Petra war im Himmel. Das war nicht das Ding. Aber betest du nochmal für den Kranken? Und ich habe gerungen mit mir. Mache ich das oder mache ich das nicht? Weil die Enttäuschung war wirklich groß. Und auch meine Fragen, Herr, wo bist du? Was hast du versprochen? Das steht doch in der Bibel und du hast das getan. Und ich kannte alles das im Jesaja. Ja, du hast unsere Krankheit getragen. Und trotzdem, was machst du? Und irgendwann habe ich gesagt, Herr, ich verstehe überhaupt nicht, warum das mal passiert und mal nicht passiert. Aber Herr, ich will, dass es passiert. Also bin ich bereit, das zu tun. Ich kann nicht voraussagen, ob es geschieht oder nicht. Aber Herr, ich will, dass du Wunder tun kannst. Ich will, dass Menschen gesund werden. Das habe ich damals Jesus versprochen. Ich bin nicht immer voll Glaubens dabei. Ich brauche die Ermutigung von Jesus. So, und letzten Sonntag habe ich wirklich Ermutigung gekriegt, gesagt, geh dagegen an. Krankheit ist nicht von mir. Sondern geh dagegen an. Die Krankheit hat in eurer Mitte nicht zu suchen. Und mit allen geistlichen Mitteln geht dagegen an. Wir gehen nicht gegen Menschen an, sondern wir gehen gegen Krankheit an. Wir dürfen sicher sein, dass Sünde, Krankheit und Tod besiegt ist am Kreuz. Und selbst wenn wir erleben, dass Krankheit trotzdem Menschen tötet oder sie nicht weggeht. Wir dürfen sicher sein, das Kreuz gilt. Das ist die Wahrheit. Wie gesagt, ich habe keine Antwort darauf, warum das manchmal nicht geschieht. Aber ich versuche auch nicht zu grübeln und ich versuche dem anderen auch nicht zu sagen, so, vielleicht ist noch Sünde im Spiel. Das wird der Herr offenbaren, da bin ich ganz sicher. Ja, da brauche ich nicht zu grübeln oder irgendwelche Fragen zu stellen oder glaubst du richtig oder wie auch immer. Sondern ich sage, das, was Jesus getan hat, ist wahr und darauf kann ich stehen und deswegen kann ich so beten, dass die Krankheit unter uns nichts zu tun hat. Es gilt auch heute noch. Es hat nicht aufgehört mit, dass Jesus gestorben ist und die Grundlage dafür gebracht hat. Es ging weiter. In der Apostelgeschichte lesen wir, Apostelgeschichte 5, 12 bis 16. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk eine Menge erstaunlicher Zeichen und Wunder. Die Gläubigen waren eines Sinnes und trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle, die man Salomo-Halle nannte. Das Volk sprach voller Hochachtung von ihnen und niemand wagte, ihnen nahe zu treten. Die haben die Begeisterung gesehen. Und die haben gesehen, das ist echt, das ist nicht gespielt. Und umso mehr Menschen, die an den Herrn glaubten, kamen dazu. Scharen von Männern und Frauen. Und es kam so weit, dass die Leute Kranke auf die Straße brachten und dort Betten und Matten legten. Und sie hofften, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf einen von ihnen fallen würde. Nicht mehr das Gewand. Merkt ihr? Vorher bei Jesus wollten sie noch das Gewand. Bei Petrus reichte der Schatten. Wahnsinn, ne? Aber es ist nicht die Methode. Es ist nicht, dass du auf einer Matte liegst und Petrus vorbeikommen musst. Nein, es ist die Kraft Jesu Christi durch seinen Tod auf Golgatha, was die Menschen heil macht. Es ist nicht die Methode, ob du mit Handauflegung oder nur betest oder wie auch immer. Es ist Jesus, der die Menschen heil macht. Ich lese noch weiter. Und auch aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Leute herbei und sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte herbei und alle wurden gesund. Das ist die Kraft Jesu Christi. Das ging auch nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung in den Himmel weiter. Und das ist für uns die Aufforderung, das gilt auch heute noch. Das hat nicht abgenommen im Laufe der Zeit. Was abgenommen hat, ist die Begeisterung an Jesus. Da ist ganz viel Theologie und ganz viel Form und ganz viel Ritual reingekommen. Und manch einer nimmt das Abendmahl, ohne im Herzen berührt zu sein. Darf ich dir was sagen? Das ist kein Abendmahl. Du nimmst Brot und trinkst ein bisschen Traubensaft, aber das ist kein Abendmahl. Wenn du nicht weißt, was damit für dich gemeint ist, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du das Blut Jesu Christi trinkst, auch wenn es nicht wirklich sein Blut ist, aber sinnbildlich sein Blut in dich aufnimmst, sein Blut strömt in dir, seine Kraft, sein Geist. Und wenn du das nicht begreifst, dann ist es kein Abendmahl. Denn dazu dient das Abendmahl, dass wir uns daran erinnern, dass wir davon durchflutet werden, dass wir berührt werden davon und begeistert werden von Jesus. Dafür dient das Abendmahl. Und nur das zu nehmen, weil Jesus das gesagt hat, davon kriege ich keine Heilung. Aber wenn ich Jesus vor Augen habe, wenn er mich berührt, ja, dann kann ich sogar durchs Abendmahl Heilung kriegen. Jesus begeistert, oder? Wenn wir Jesus wirklich begegnen, das ist nicht, wir sind von Jesus begeistert. Wir haben das Motto nicht genannt, wir sind von Jesus begeistert. Aber das wünsche ich mir. Weil ich weiß, Jesus begeistert. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde so begeistert sind von Jesus, dass man uns das ansieht. Auch wenn wir nicht himmelhoch jauchzend schreien. Ja, das tun wir manchmal auch, aber selten. Aber wir sind berührt von Jesus und wir wissen von Jesus und er hat unser Herz berührt und das begeistert uns. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass das, was wir eben in der Apostelgeschichte gelesen haben, dass wir das auch erleben. Dass das nicht vermessen ist, dass wir sagen, wir wollen keine Krankheit mehr in unserer Mitte haben. Dass wir dagegen angehen. Ist das vermessen? Man könnte man auch so sehen, ja. Gegen wen machen wir uns auf? Gegen den Teufel. Und er wird Widerstand leisten. Wenn wir sagen, wir wollen keine Krankheit mehr in unserer Mitte zulassen, dann wird Widerstand kommen. Dann wird der eine oder andere vielleicht sogar mehr Schmerzen haben. Dann wird der eine oder andere ausgenockt werden. Aber wenn wir diesen Kampf nicht aufnehmen, dann geben wir uns damit zufrieden. Und dann ganz ehrlich, wir verachten damit das, was Jesus für uns getan hat. Wir nehmen das Geschenk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, nicht an. Und ich will, dass Jesus verherrlicht wird. Ich will, dass Kranke gesund werden und Jesus damit verherrlicht wird. Und darum nehme ich das an und sage, wir wollen keine Krankheit in unserer Mitte zulassen, sondern wir gehen mit allen geistlichen Mitteln. Wir beten, wir fasten dafür. Und wenn du kannst, dann verzichte tatsächlich aufs Essen. Weil das richtet dich aus auf Jesus. Das hilft dir, dich mehr und mehr auf Jesus zu konzentrieren. Die ersten Tage sind nicht so leicht. Wenn du schaffst, ja, wenn nicht, verzichte auf das, was du kannst. Keine Frage, es wird kein Druck ausgeübt. Aber wenn du kannst, dann mach das tatsächlich, indem du aufs Essen verzichtest. Trinken nicht, aber aufs Essen. Vielleicht hat dich das eine oder andere in der Predigt inspiriert, hoffe ich zumindest, dass du von Jesus begeistert bist. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, schreib das auf. Du darfst auch mehr aufschreiben als eins, aber den Zettel, den du mir gibst, da soll nur eins draufstehen. Und es ist gut, mal sich aufzuschreiben, sich bewusst zu machen, wovon bin ich eigentlich von Jesus begeistert. Das bringt uns Jesus wieder ganz nah. Und wir ergreifen wieder, was wir an ihm haben. Jesus begeistert, auch heute noch, weil er auch heute noch wirkt. Und das möchte ich sehen. Ich möchte, dass dieses Motto sichtbar wird unter uns. Jesus begeistert. Wer Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat, das kann ja sein, ich weiß es nicht, von jedem, den lade ich ein, das zu tun. Weil von Jesus zu hören ist das eine. Jesus zu erleben ist was ganz anderes. Von Jesus zu hören kann schon begeistern, ja. Aber Jesus zu erleben, das berührt dein Herz und dann bist du wirklich begeistert. Deswegen, ich lade dich ein, sprich uns an. Wir haben unsere Erfahrungen. Ich sage ja, nicht immer nur gute. Aber Jesus hat mich nie enttäuscht. Er hat manche Herausforderungen mir gegeben und mich herausgefordert. Aber er hat mich nie enttäuscht. Ich kann mich auf Jesus absolut verlassen. Deswegen, ich lade dich ein, vertraue dein Leben Jesus an. Es ist wirklich gut. Ich bin begeistert von Jesus. Amen.